Herzlich willkommen zurück im Probeschluck Podcast. Jede Woche spannende Gäste, starke Meinungen und ein neues Thema. Bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder, eine spannende Folge aufnehmen zu dürfen, wieder im Probeschluck-Studio. Und ja, wir haben so wie immer ein neues Thema und ich finde ja, dass das Thema sehr, sehr spannend ist und mir wundert es auch, dass wir so in die Richtung tatsächlich die letzten über 2 Jahre jetzt eigentlich noch nie was diskutiert oder philosophiert haben, wobei das schon, finde ich persönlich, seit einiger Zeit ja schon ein richtiges Trendthema ist, oder? Aber ich darf nur mal den Gast kurz vorstellen des heutigen Tages. Vielleicht mag er ein paar Worte nur über sich selber erzählen. Der liebe Hannes Rienhofer. Ja, vielleicht stellst du mir kurz vor für die Leute, die noch nicht kennen.
Ja, grüß euch. Ich bin der Hannes Rienhofer aus dem wunderschönen sonnigen Burgenland. Mittlerweile, also seit kurzem 45 Jahre alt. Bin mit dem Thema Wein eigentlich schon quasi seit meiner Geburt verbunden. Mein Vater war Lehrer in der Weinbauschule Eisenstadt. Mhm. Er hat selber zwar nicht im Weinbau unterrichtet, kommt quasi aus der Landwirtschaft und aus der Viehzucht, aber natürlich durch die Weinbauschule quasi immer mit Wein schon in Berührung gewesen. Und ich selber bin quasi dort geboren. Also mein Vater hat eine Dienstwohnung gehabt in der Weinbauschule direkt. Einer von den wahrscheinlich bekanntesten Lehrerkollegen von ihm war der Franz Schuster, mhm, aus Zagersdorf damals noch, wo ja mittlerweile der Sohn, der Hannes Schuster, einer der renommiertesten Winzer Österreichs ist, Falstaff-Sieger. Und in jungen Jahren waren wir bei den Schusters immer bei der Weinlese mit dabei.
Sehr cool. Also das hast du so die Liebe dann zum Wein entdeckt, oder?
Wie gesagt, das ist so ein bisschen vielleicht in die Wiege gelegt. Es war dann eigentlich in der Jugend, muss ich gestehen, obwohl ich Burgenländer bin, war das Thema Wein eigentlich nicht so präsent. Also da waren dann eigentlich noch anfänglich so in der Weinkost in Eisenstadt, wie es das noch gegeben hat, in der Morangerie-Gelände eher so Fruchtwein und extrem süße Weine, das waren eigentlich so diese normalen, klassischen Anfänge. Die wirkliche Liebe ist dann eigentlich ein bisschen später erst entstanden mit Weinkonsum im Bekanntenkreis, sage ich mal, wo, mhm, man sich dann irgendwann einmal ein bisschen näher begonnen hat, damit zu beschäftigen. Und so wirklich die Lust am Wein ist dann eigentlich durch das Basisseminar in der Weinakademie, mhm, entstanden, wo man dann eigentlich erst das selber gemerkt hat, wie wenig man eigentlich weiß. Ja, wenn man da irgendwann einmal von Fachleuten erzählt kriegt, was da so alles gibt. Und wie gesagt, das hat dann einmal mit den Weinregionen Österreichs und mit den klassischen österreichischen Rebsorten begonnen.
Mhm. Ja gut, das ist immer so und das hört man auch von jedem, je mehr man eigentlich da lernt, desto weniger weiß man eigentlich sozusagen. Also es ist spannend.
Es ist dann teilweise erschreckend.
Ja, genau, weil es halt einfach so viel zum Wissen gibt. Aber mittlerweile, und um das soll es ja heute gehen, du handelst mit Wein, mhm, und ja, hast dich da auf ein paar spannende Sachen fokussiert und das soll ja Thema der Folge sein, so ein bisschen weg vom Mainstream, oder? Mhm,
ja.
Wenn man das so betiteln kann, oder was? Wie würdest du das beschreiben? Was hast du so im Sortiment, für was bist du bekannt?
Ja, ich möchte vielleicht noch ein bisschen dazu ausholen, mhm, zu den weiteren Themen dann, was auf der Weinakademie heute dann passiert ist. Der wirkliche riesengroße Vorteil ist, dass du eben Punkt 1, und das war mir eigentlich besonders wichtig, dann in Aufbauseminar und so weiter, dass man richtig gut kosten lernt. Und da gibt es ja auch im privaten Umfeld dann immer wieder so Wörter wie, naja, es gibt nur, schmeckt man oder schmeckt man nicht. Und ich glaube, dass das prinzipiell natürlich immer richtig ist. Also am Ende des Tages hat der Konsument immer recht, wenn er jetzt sagt, mir schmeckt es oder mir schmeckt es nicht. Aber ich finde halt, dass es, das ist nur eine dünne Bruchlinie und die sollte man irgendwann einmal mit den Leuten ein bisschen durchstoßen und sie einfach mit Kleinigkeiten darauf aufmerksam machen, was es dahinter alles noch Interessantes gibt, weil die Leute ja sonst sie gar nicht auf manche Sachen einlassen wollen. Mhm. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jemand sagt, ein Barrique schmeckt man nicht, ist das prinzipiell natürlich einmal eine Aussage, die für die eine Person vielleicht in dem Moment seines Wissens gerade richtig ist. In Blindverkostungen im privaten Umfeld schmecken Leuten dann auf einmal Weine, die im Barrique ausgebaut worden sind, total gut, wenn sie es nicht wissen. Also das ist ein bisschen eine Überleitung vielleicht zu dem weg von Mainstream oder vielleicht ein bisschen Augen öffnen. Manchmal würde ich es vielleicht so bezeichnen, dass man den Leuten einfach mit so total einfachen Beispielen manchmal ein bisschen die Augen eben öffnet und sie ein bisschen offener macht zu Sachen abseits des Mainstreams, würde ich sagen.
Ja, okay. Aber ich finde es ja schon spannend, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das als Sommelier teilweise eher fast gut gefunden, wenn Leute schon einmal ein bisschen gewusst haben, ich mag kein Barrique. Also vielleicht haben sie nicht wirklich das gesagt, was sie wirklich meinen. Teilweise sagen auch die Leute, sie meinen kein fruchtig, aber eigentlich meinen sie die Restsüße. Aber genau. Mit so gewissen Wörtern hat man schon so ein bisschen Ahnung, in was für Richtung es geht. Aber ich bin da voll bei deiner Seite. Das, glaube ich, habe ich eh schon mal erzählt im Podcast, aber mein Papa zum Beispiel trinkt wahnsinnig gern Cabernet Sauvignon. Mhm. So wie er das sagt, auch die Rebsorten muss auch draufstehen, Cabernet Sauvignon. Wo es ja die Stilistik ja so unterschiedlich sein kann.
Total.
Und vielleicht manchmal Cabernet Franc oder Blaufränkisch oder irgendwas besser schmecken könnte.
Absolut.
Aber ja, gibt er da vollkommen recht, ja.
Ja, und wie gesagt, und durch diese einfach, du lernst einfach die Weinwelt kennen, sage ich mal. Und vielleicht von der Formulierung, also vom Thema, was wir gesagt haben, abseits des Mainstreams, ist es bei mir dann eigentlich so, dass ich für mich, für mein Sortiment und auch für meinen persönlichen Geschmack dann eigentlich ja, muss ich sagen, wieder ein bisschen in den Mainstream zurückgekommen bin. Also ich habe mich dann eigentlich wieder mit den eher bekannteren Regionen oder mit den eher bekannteren Ländern der Welt, der Weinwelt beschäftigt, weil ich für mich dann einfach so empfunden habe, dass das für mich das stimmigere und das interessantere Sortiment ist. Also ich habe mich im Ende natürlich, also auf der Weinakademie beschäftigt man sich natürlich mit der neuen Welt und mit eigentlich allen Regionen der Weinwelt. Und ich habe aber dann eigentlich für mich den Fokus dann eher wieder auf die alte Welt, also eigentlich wieder auf die etablierten Regionen gelegt, aber da eben nicht auf die unter Anführungszeichen jetzt großen Namen, sondern eher auf unbekanntere Winzer, kleinere Winzer, die halt dann auch vielleicht ein bisschen eine Geschichte dahinter haben, was dann einfach das Produkt an sich halt einfach wieder ein bisschen spannender macht. Und das ist halt, ich sehe mich halt ein bisschen als Ergänzung, als Nische und nicht als der super große Händler oder sonst irgendwas. Das hätte ich auch nicht vor, habe ich nicht angestrebt.
Ja.
Also eher irgendwelche so quasi Hidden Champions irgendwo rausholen und sagen, okay, und das ist was, das ist aus einer bekannten Region, aus einer tollen Region, aber halt in Österreich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt am Radar.
Hidden Champions finde ich gut, weil das ist Thema Mainstream, was ist überhaupt Mainstream? Weil ich sehe da eigentlich momentan zwar, man kann es ja fast schon Lager oder Kulturen oder irgendwie Religionen sehen, so, ja, diese bekannten Regionen und diese Namen und wie du sagst, Etiketten und so in die Richtung. Oder halt so total kleiner Winzer, kleine Winzerin, vielleicht sogar Natural oder Orange oder irgendwie in die Richtung. Aber ich finde es eigentlich auch spannend und da kommen wir vielleicht eh zu einem guten Punkt. Was ist denn die Aufgabe so von einem Sommelier in einem Betrieb oder wenn man irgendwie Gäste einlädt? Ich finde ja das so cool, was Nikes herzum zahlen. was man vielleicht noch nicht kennt. Und ich finde, eine gute Weinkarte hat immer irgendwie so die Kombination aus schon auch Namen, aber irgendwie auch diese Hidden Champions oder diese Rohdiamanten, die was man vielleicht noch nicht so kennt, oder? Also absolut. Die Kombination ist also richtig spannend daraus,
absolut.
Oder?
Absolut. Also gerade der Sommelier ist natürlich im Restaurant und für den Gast extrem wichtig, aus meiner Sicht, weil er auf der einen Seite natürlich diesem Konsumenten, der eigentlich ganz klar weiß, was er gern trinkt, diese Sachen natürlich immer präsentieren muss, die muss ein gutes Haus einfach immer haben. Und auf der anderen Seite ist halt dieser Gast, der sagt, ich gehe in ein Restaurant, weil ich halt 3 oder 4 Mal im Jahr das mache und da möchte ich irgendetwas erleben, was ich nicht kenne. Mhm. Also ich selber bin zum Beispiel der, wenn ich jetzt vom Essen rede, ich brauche keine Speisekarten. Ich bin nicht hagelig, also ich esse prinzipiell einmal alles. Ich habe zum Glück keine Allergien. Mhm. Das heißt, ich kann in ein Restaurant gehen und sagen, bitte serviert mir ein dreigängiges Menü und überrascht es mir einfach. Mhm. Und auf der Weinseite sehe ich das natürlich dann die Challenge für den Sommelier, dass das, glaube ich, für den Sommelier richtig Spaß machen kann, wenn er sagt, ich habe da jetzt jemanden, da gibt's, der kriegt das Essen dazu und da suche ich, da darf ich jetzt quasi irgendwas aussuchen, was er nicht kennt, was spannend ist. Und das kann jetzt natürlich auch in die Hosen gehen. Das ist genauso, wenn ich jetzt jemanden was verkaufe aus meinem Sortiment, kann ja auch passieren, dass der nachher am Ende des Tages sagt, taugt mir nicht. Mhm. Aber es kann auf der anderen Seite natürlich, und das passiert, glaube ich, öfter, für den Gast dann im Restaurant einfach ein urleibendes Erlebnis sein. Weil er sagt, und das hat mir jetzt wirklich taugt, ich habe es nicht gekannt und es hat super zum Essen gepasst und es war wirklich leibend. Und das ist, glaube ich, auch für den Beruf Sommelier, glaube ich, irrsinnig cool, weil ich glaube, man hat halt sehr oft einfach diese, wie du gesagt hast, Etikettentrinker, die bestellen sich aus einer Weinkarte, und dann muss noch der besondere Jahrgang sein, weil sie sich halt einbilden, das ist unbedingt das Leibendste gewesen. Da ist jetzt natürlich für ein, ja, der Sommelier muss das natürlich dann entsprechend öffnen, dekantieren, wenn erforderlich und so weiter und präsentieren, aber es ist jetzt für ihren Server jetzt keine Challenge mehr. Mhm. Weil die Challenge, das hat er ja schon davor irgendwann gemacht. Aber irgendwelche unbekannten, neuen Sachen irgendwo zu präsentieren, ist, glaube ich, schon was Spannendes.
Und ja, das stimmt. Spaß. Oder wenn man das auch so sieht, dass es daheim eigentlich auch nicht recht viel anders ist. Also wenn man Gäste einkommt und hat, kann man ja sich selber so als Sommelier sehen vom eigenen Betrieb sozusagen, also als Influencer bei Gästen daheim. Und da finde ich es auch ganz spannend, immer nicht das Gleiche zum Trinken, sondern vielleicht was auszuprobieren und so. Aber mich würde interessieren, weil wir schon gesagt haben, so ein bisschen diese Hidden Champions von bekannten Regionen, von was für bekannte Regionen reden wir da? Also wirklich die großen bekannten Regionen oder was?
Ja, also natürlich, wir reden natürlich bei den großen bekannten Regionen bei Frankreich immer von Burgund und Bordeaux, ist logisch. Dann haben wir natürlich Piemont in Italien, wir haben Toskana, das sind sicher jetzt von Frankreich und Italien die bekanntesten Regionen. Spanien ist natürlich ein wichtiges Land, da habe ich ein interessantes Weingut aus Penedès, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die bekannteste Region in Spanien, gibt sicher mit Rioja oder Ribera del Duero, jetzt vom Namen her die Top-Regionen. Aber wie gesagt, ich würde in mein Sortiment auch nicht alles abdecken. Das ist gar nicht das Thema. Für das bin ich zu klein. Es steckt ja jede Menge Logistik dahinter und so weiter. Aber ja, eins dürfen wir natürlich auch nicht vergessen bei Frankreich, Champagne. Wenn wir von Schaumwein sprechen, und Schaumwein ist sicher eine von den, würde ich sagen, interessantesten Themen im Weinbereich generell. Das weiß der Privatkonsument oft gar nicht so richtig einzuschätzen, was bei Schaumwein alles dahinter steckt,
ja,
in Relation zu Stillwein. Und ja, wie gesagt, da darf man natürlich die Champagne nicht vergessen.
Mhm. Ich finde es ja in dem Sinn voll spannend, weil ich bin ja ein großer Verfechter eigentlich von bekannten Regionen und ich habe das überhaupt nicht mehr damals, wo diese Welle angefangen hat, ja, wir trinken jetzt alle kein Bordeaux mehr. Oder Bordeaux ist jetzt out oder wir trinken jetzt alle nur mehr andere Regionen, keine Ahnung. Also da gibt es ja etliche Regionen, wo sie jetzt mehr in sind oder im Trend oder je nachdem, wie man es nennen will. Und ich habe immer gesagt, aber man darf ja nicht vergessen, dass es aber schon erstens so viel Geschichte ist, zweitens ja so viel Qualitätsanspruch auch von der Region selber ist und vielleicht ist der Stil nicht mehr so im Trend, aber wenn du der Region vielleicht auch mal reinschaust, also die Region, allein nicht Bordeaux, das ist, also sind so viele Weingüter und Stile oder auch in der Champagne, also gibt es auch Biodünn und auch mit Holzeinsatz und auch mit Schalenkontakt oder was auch immer. Also man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren.
Überhaupt oder? Nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das, was ich halt bei den großen Regionen, ja, man darf das so sagen, bei den großen Regionen, was ich halt so cool finde, auch wenn es vielleicht verstaubt klingt, aber die machen halt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit meistens wenig Rebsorten immer kontinuierlich, wirklich verlässlich Top-Qualitäten. Und das ist halt das, was jüngere oder im Trend liegende Regionen oder Ausbaumethoden halt ein bisschen gefährlicher macht, sage ich mal. Weil du hast vorher angesprochen, Natural Orange. Ist natürlich auch wieder ein komplett dehnbarer Begriff. Aber da war halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten war halt auch extrem viel Mist dabei. Und ich habe wenig Lust auf mir auf irgendwas einzulassen, wo ich am Ende des Tages nicht sicher sein kann, dass die Qualität dann auch stimmt. Und vor allem bei jungen Leuten sehe ich es ein bisschen gefährlich sogar, weil die teilweise dann Sachen cool finden, die fehlerhaft sind. Man könnte jetzt natürlich dann wieder eine Diskussion über was ist fehlerhaft diskutieren. aber ich glaube, wenn wir jetzt, wo wir gewohnt sind, Weine zu verkosten, und du hast da jetzt 10 Leute zusammensitzen, wenn du sagen musst, dass es leiwand ist, obwohl du weißt, dass es fehlerhaft ist, dann liegen wir uns selber an. Und ich bin ein Fan von ehrlichen Antworten. Also wenn ich was im Glas habe, wo ich merke, das ist fehlerhaft, dann würde ich nicht sagen, dass es leiwand ist.
Ja.
Und es gibt aber auf der anderen Seite, gerade in dem Bereich Natural Orange, wie er immer mal dazu sagen will, natürlich total coole Sachen. Und Maischekontakt zum Beispiel ist was, was in den klassischen Regionen ja auch gemacht wird. Die können aber halt seit teilweise Jahrhunderten super damit umgehen. Die machen halt ein bisschen weniger davon und das bringt halt dann einfach wieder ganz andere Komplexität und Struktur in den Wein ein. Aber jetzt irgendwas einfach nur ewig lang auf der Maische liegen zu lassen und nachher zu sagen, und deswegen ist es leiwand, ist zu wenig.
Das stimmt. Ja, aber ich finde das Thema mit den Fehlern so spannend. Ich meine, wie du sagst, da kann man ewig lang diskutieren, aber nur weil du es jetzt sagst und ich habe vor ein paar Tagen mit einem telefoniert, der auch in ein paar Tagen oder Wochen dann da sitzen wird im Podcast, der gerade die Costa-Prüfung gemacht hat und sehr viele Fehlerweine probiert hat und gesagt hat, es wird offiziell sehr viel als Fehler definiert, was wir aktuell aber gerade mit gutem Gewissen ausschenken.
Genau.
Also das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Aber da kann man Tage, Nächte diskutieren, was ein Fehler ist oder auch was Qualität ist, was mich auch schon zum nächsten Punkt irgendwie so ein bisschen bringt, weil ich finde den Punkt auch so spannend, wenn mich viele Leute fragen, warum sollte jetzt zum Beispiel, weil du gesagt hast, Champagner und was das dahinter steckt, warum sollte ich jetzt einen Champagner trinken oder einen Sekt mittlerweile auch, weil ich finde, dass so Gebiete einfach so Qualitätsstandard haben, dass fast nicht sein kann, dass wirklich was Schlechtes, ich meine, was ist schlecht, aber was Schlechtes rauskommen kann, oder? Also, wenn man denkt, allein nicht an die Champagne, was die für Standards haben, mit wie viel Liter darf gepresst werden aus dem, was da herauskommt und hin und her und was darfst du quittieren und wie lange musst du das lagern und was darfst du ernten. Also ich finde das schon cool bei so großen, bekannten Gebieten, was sie die selber setzen, oder?
Definitiv. Und da sind wir, glaube ich, auch in Österreich auf einem guten Weg.
Ja.
Dass man einfach gewisse Kriterien definiert, was wie sein muss, was wie lang gelagert werden muss und so weiter. Wobei gerade Lagerung ist ein gutes Stichwort, wo wir in Österreich sicher meiner Meinung nach sehr großen Nachholbedarf haben,
okay.
Was wann bringe ich Produkte auf den Markt betrifft.
Okay.
Ich finde, dass wir in Österreich immer noch die Sachen viel zu früh auf den Markt bringen, was teilweise wahrscheinlich, also es ist natürlich auch, sage ich mal, ein Liquiditätsthema.
Klar. Das heißt, nach der Abfüllung meinst du?
Entweder nach der Abfüllung oder vielleicht wirklich auch länger im Fass, okay, lagern. Mhm. Aber ich würde es eher noch als Kombination sehen, also als Pauschalaussage.
Mhm.
Ich glaube, dass sehr viele Sachen in Österreich noch viel zu früh getrunken werden. Darum,
ja,
geht es eigentlich.
Ja.
Mhm. Wir haben beim Weißwein immer noch diese Denke, also so quasi, wenn jetzt Jänner ist, spätestens muss schon das vorige Jahr abgefüllt sein.
Mhm.
Weil es der Konsument verlangt, wird behauptet.
Beziehungsweise auf der Karten sein. Also
oder, ja,
da gibt es auch so ein,
also,
paar Marken.
Ja. Ich weiß nicht, ob der Konsument, wer immer das jetzt ist, ist natürlich auch wieder eine große Gruppe, ob die das wirklich so wollen, also ob das so verlangt wird, oder ob sie dazu hintrainiert worden sind.
Mhm.
Und für den Winzer oder für die Winzer ist es ja prinzipiell gut, weil je früher die Sachen verkauft sind, umso früher ist die Kohle da, sagen wir,
ja,
so salopp. Aber wenn man es jetzt mit anderen Regionen der Welt und mit den großen Regionen jetzt wieder vergleicht, also in Frankreich schreien die Leute nicht im Jänner nach dem letzten Jahrgang.
Ja.
Die sind einfach seit Jahrzehnten daran gewöhnt, dass die Weine einfach eine gewisse Zeit brauchen und auch eine gewisse Ruhe brauchen. Und diese Ruhe hast du halt einfach bei einem jungen Wein nicht. Der ist stürmisch.
Und laut, ja, das ist
so. Wir reden von Sturm in Wahrheit, ne? Also, und aber das ist natürlich auch ein bisschen eine Philosophiefrage jetzt wieder. Was möchte ich präsentieren? Wie möchte ich das in die Flasche bringen? Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir da, den Ausbau oder wann wird es abgefüllt, sicher noch ein bisschen Nachholbedarf haben im, mhm, Vergleich zu großen Regionen. Aber wir sind, glaube ich, mit den DACs auf einem guten Weg, dass wir das alles ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken.
Mhm. Aber was ich da so spannend finde, vielleicht auch das ist der Punkt zum ersten Wein, was du mitgebracht hast. Ich meine mit dem Thema, dass auch dann kleine Produzenten in größere Gebiete, dann auch mit diesen Standards und so, was wir schon besprochen haben, dass auch irgendwie sie nicht irgendwie an was halten muss. Das ist so schwer zum Definieren oder zum Sagen, aber dass er zumindest gewisse Standards hat, an der er sich halten muss. Und das finde ich eigentlich persönlich oft gar nicht so schlecht.
Mhm.
Also in dem Fall zum Beispiel jetzt, was hast du jetzt gerade eingeschenkt?
Das ist der Parellada.
Genau.
Mhm. Das ist jetzt ein Natural.
Ja, ein gutes Stichwort, ja.
Natural, okay. Parellada, ja, aus Penedès.
Mhm. Bin leider nur ein bisschen verschnupft, also wir vielleicht jetzt nicht alles rausriechen, aber er schaut zumindest schon mal sehr spannend aus.
Ja, der ist natürlich, man sieht es an der Farbe,
ja,
durch dieses, ist wirklich orange.
Ja, ja.
Der hat natürlich Maischekontakt gehabt,
ja,
und ist in der Amphore ausgebaut worden.
Mhm.
Das Weingut liegt auf fast 800 Höhenmeter im Penedès, und was halt da so cool ist, finde ich, der hat, glaube ich, ich muss jetzt auf die Etikett schauen, 10,5 Alkohol, glaube ich. Ja. 10,5 ist Jahrgang 2021.
Okay.
Also jetzt der klassische österreichische Weißweintrinker würde eigentlich schon sagen, der ist schon fast verdorben.
Wobei das eh schon besser wird, muss man dazu sagen. Aber Aber ich verstehe, auf was du hinaus willst. Ja.
Und
vor allem mit dem Alkohol.
Ja, eben. Ja. Ja, also eigentlich quasi fast unmöglich.
Ja.
Und der ist aber trotzdem, trotzdem noch extrem jugendlich und extrem frisch.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, vielleicht hat das halt auch sehr viel mit dem zu tun, wobei es gibt so viele Gebiete, die was kühler sind oder waren, dass halt früher einfach wirklich da, wo das vielleicht noch kommt, dieses Denken, dass es früher getrunken gehört, weil es halt einfach auch sehr frische Weine waren. Aber wie man auch sieht, es gibt ja sehr viele Weingüter, was Federspiele oder irgendwelche Klassik oder ganz frische Weine spät verkaufen oder die sie lang lagern lassen. Aber
ja, Spätfüllungen sind jetzt zum Beispiel irrsinnig oft gekommen in den letzten ein, zwei Jahren.
Late Releases oder irgend sowas, ja.
Das finde ich spannend. Das finde ich echt cool, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so und so lang irgendwo in einem Fassel gelegen und wir haben das jetzt erst abgefüllt. Das ist halt dann wirklich was Limitiertes, Spannendes und zeigt einfach, dass man damit extrem spielen kann, wenn die Basisqualität gut ist.
Ja.
Das kann man natürlich nicht mit irgendwas machen, das ist schon klar. Ne? Und das sind meistens auch nicht irgendwelche Sachen, sondern eh besondere gute Sachen. Ne?
Das stimmt. Das heißt, es kann eigentlich sogar vielleicht auch sein, dass wir in den nächsten Jahren irgendwie mehr Spätabfüllungen kriegen in der jetzigen Weinwirtschaft, wo weniger verkauft wird.
Kann das sein, kann sein.
Dass
kann
man aus Weingut gerade was weglegt.
Ja.
Vielleicht kommen
vielleicht aus der Not der Tugend machen.
Ja, genau, einfach mal was weglegen, investieren. Mhm. Gut, ist auch nicht immer so einfach gesagt jetzt, aber.
Und was man bei dem Natural, bei dem Parellada, was mir extrem noch taugt, ist ein bisschen so diese Salzigkeit. Und dass er eigentlich für, man würde jetzt sagen, der ist eigentlich ja ziemlich leicht mit 10,5 Alkohol. Und er bleibt aber hinten trotzdem extrem schön hängen und ist eigentlich im Abgang relativ lang.
Ja, und ich finde es sehr cool, dass es nicht so wahnsinnige Fruchtigkeit hat, sondern eher mit andere würzige Noten, mit nussigen Noten, mit Honignoten, mit eingelegten Nüsse so in die Richtung karamellisiert und so. Eher mit dem spielt aus, wie jetzt mit der klassischen Primärfrucht. Das finde ich, oder eher so diese Blütenrichtung vielleicht, nur wenn du was Primärfruchtiges suchst. Und es liegt ja auch im Trend, ja, weg vom Mainstream sozusagen, ja, wenig Alkohol zu trinken. Und,
ist also, natürlich auch ein Thema, ja.
Bei dem vielleicht musst du jetzt nicht unbedingt gleich schämen oder irgendwie was denken, wenn du da vielleicht jetzt ein Glasl oder zwei trinkst.
Ja, wobei es natürlich bei dem Thema Alkohol oder alkoholfreier Wein, glaube ich, eher in die Richtung gehen wird, dass der Konsument einfach mit dem Alkohol einfach anders umgehen wird. Also ich glaube, es wird einfach in Summe wahrscheinlich weniger konsumiert werden, ob sie alkoholfreier Wein oder entalkoholisierter Wein, ob sie das wirklich mittel- und langfristig quasi durchsetzen wird, bezweifle ich. Also ich glaube, das wird einfach eine Nische sein, die sicher sehr Berechtigung hat, absolut. Aber es wird auch ein Randthema bleiben.
Ich bin gespannt. Also wer sich da mehr interessiert, wir haben ja tatsächlich sogar die letzte Folge, die veröffentlicht worden ist, zu genau dem Thema gewidmet. Also wer das noch nicht gehört hat, bitte hört es an. Ich finde es ein extrem spannendes, meinungsbildendes also Folge. Und es ist ja eigentlich auch genau das repräsentiert, wie Probeschluck ja sein soll. Meinungen austauschen, diskutieren, philosophieren, weil ständig austauschen finde ich sehr wichtig. Also bitte anhören, der was noch nicht gehört hat, gutes Stichwort.
Unbedingt.
Ja. Jetzt habe ich mir nämlich auch noch was gedacht beim Vorbereiten von der Folge und habe das so ein bisschen von einem anderen Blickwinkel versucht zu sehen. Ich bin nämlich genauso ein Fan eigentlich von großen Weinregionen und davon auch kleinere Weingüter, auch teilweise manchmal ja die großen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich das so bei anderen Branchen vergleiche, bin ich zum Beispiel, weil ich jetzt da gerade im Hausbau-Thema gerade sehr drinnen bin, wenn ich jetzt zum Beispiel Elektronikgeräte kaufe, wie einen Backofen oder einen Geschirrspüler. Mag ich das persönlich lieber von bekannten Marken, wie zum Beispiel jetzt der Miele Bosch, um einige zu nennen, den Einstieg Backofen vielleicht lieber als wie dem Premium-Backofen von einer Firma, die vielleicht eher
unbekannt ist
oder irgendwie eher diesen Einstiegssegment oder günstigere Backofen macht. Oder das gleiche auch beim Auto. Ich weiß nicht, also ich bin bei allen anderen Themen fast eher manchmal so eingestellt, als wie umgekehrt. Und beim Wein ist es genau andersrum, weil ich so manchmal denke, die haben solche Standards, die haben so ein Wissen, Know-how, was sie da einstecken. Und da wird das Basisgerät vielleicht jetzt auch nicht schlecht sein. Ich meine, andersrum, wenn man das auf den Wein umlegt, würde das bedeuten, dass von einem großen Haus der Einstiegswein vielleicht jetzt auch gute Qualität sein muss.
Definitiv, muss er.
Oder?
Absolut,
ja.
Absolut. Also
ja.
Aus meiner Sicht, ein gutes Weingut zeichnet sich aus meiner Sicht absolut dadurch aus, dass die Basis eine sehr gute Qualität hat und das Top-Produkt eine sehr, sehr gute Qualität hat.
Mhm.
Wenn das abweichend ist, dann ist für mich kein gutes Weingut. Also wenn jetzt ein Weingut praktisch nur die Top-Geschichten super sind und die Basis ist, naja, so lala, dann ist es für mich kein großes Weingut.
Ja, das also, stimmt.
Und das machen auch die großen Weingüter so eigentlich verlässlich, dass die Basis gut ist. Ich glaube, dass die nämlich von der Philosophie her, wie sie an die Sachen herangehen, gar nicht bei den Basisprodukten eine schlechtere Qualität machen können.
Mhm.
Weil es einfach für einen gewissen Qualitätsstandard im Weingut haben und der sich dann natürlich auf alle Produkte im Sortiment einfach positiv auswirkt.
Mhm.
Also der Ferrari kann ja auch keinen VW-Käfer bauen.
Ja, das stimmt.
Ohne jetzt VW
negativ zu werden. Es gibt da gute andere Autos. Genau. Ja, das stimmt. Aber wenn man das so nimmt, also ich versuche jetzt nur so ein bisschen, weil es ja sehr meinungsbildend und philosophieren ist, so ein bisschen in eine andere Richtung zum Argumentieren, dann kommt mir zum Beispiel ein Mann, dass so diese Hidden Treasures und so vielleicht jetzt nicht immer die beste Wahl ist. Oder könnte man argumentieren, dass du als Experte ja eh verkostest und schaust, dass es gute Sachen sind, die du empfehlen kannst?
Natürlich.
Oder wie würdest du das?
Natürlich, absolut. Es geht da bei diesen Geschichten natürlich sehr stark um Vertrauen.
Ja.
Ich würde mal sagen, ohne dieses Vertrauen funktioniert das natürlich nicht.
Mhm.
Weil ja gerade diese kleineren, unbekannteren ja vom Marketing her, vom Marketingbudget her, von der Werbung her, niemals die Möglichkeiten haben wie ein großer. Und deswegen ist halt einfach das Thema, dass da natürlich, und ich mache sehr viel im Privatkonsumentenbereich, ein bisschen was mit Gastro, da muss dieses Vertrauen einmal prinzipiell da sein, dass sich jemand überhaupt einmal auf das Kosten einlässt.
Mhm.
Und das ist, finde ich natürlich, also ich mag es einfach gern, so zu arbeiten und nicht jetzt eben mit großen Namen durch die Welt zu rennen, weil ich es einfach nicht so spannend finde. Ich finde es spannender, ich arbeite lieber mit weniger Leuten zusammen und da halt lieber intensiver oder auf einer ganz anderen Ebene, weil ich finde, das Persönliche spielt im Business immer Rolle. Leider Gottes nicht mehr die große Rolle, wie das früher mal war. Also wenn ich Geschichten von alten Vertriebskollegen her, wie viel Geschäft früher auf der persönlichen Ebene gemacht worden ist, weil jemanden kennt hat und gesagt hat, das passt, ich vertraue da. Von dem sind wir ein bisschen weggekommen. Und profitiert haben davon natürlich hauptsächlich die Großen. Und das ist natürlich in Wahrheit auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema, was wir aktuell momentan auch in Österreich haben. Die Großen, die werden momentan immer reicher. Und die Kleinen, wenn man es so bezeichnen will, kämpfen.
Ja, wobei ich finde, dass es eh schon in eine gute Richtung geht, wenn man sich das anschaut, die letzten Jahre, wie sich das auch verändert hat, von wie viele Betriebe, oder nein, eigentlich rede ich da gerade am vollen Blödsinn, weil ich habe mir letztens die Statistik nämlich angeschaut, wie sich das verändert hat, mit wie viele Betriebe gibt es und wie viel Weinbaufläche gibt es. Mhm. Habe ich jetzt komplett vertauscht, aber es gibt immer weniger Betriebe, die mehr Fläche haben, also speziell jetzt in Österreich nicht. Also gibt es um einiges weniger Betriebe, aber die Fläche ist eigentlich relativ konstant mit Auf und Abs, aber ich sage einmal relativ konstant. Und das bestätigt das, was du gesagt hast. Ja, es gibt immer weniger, dafür größere Betriebe. Mhm. Ist schade. Aber ja, die Frage ist, wie man aus dem rauskommt. Vielleicht eher mit dem Ansatz, was du sagst, dass man einfach sie wieder mehr verlassen sollte oder vertrauen denen Leute, die ein Gespür haben für Wein, für Qualität, für das, was gerade gut ist oder was gut ist, dass man denen vertraut und vielleicht da mal was probiert.
Ja, ich glaube auch, es geht halt einfach, manchmal geht es einfach darum, dass man halt vielleicht einfach einmal wieder irgendwas Neues probiert.
Ja.
Es klingt ein bisschen banal, aber es ist eigentlich so banal.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir das so im Restaurant anschaue, ich meine, wir haben wo wir telefoniert gehabt haben, kurz drüber geredet, wie viele Leute sie eigentlich empfehlen lassen im Restaurant.
Kannst du besser beantworten.
Ja, genau. Also ich habe da nämlich auch tatsächlich bei meiner Bachelorarbeit, ich glaube, ich habe es eh schon erzählt, im Podcast Studien gefunden, wo herausgefunden worden ist, dass 80% im Schnitt ungefähr von Leuten, die sie empfehlen lassen, die Empfehlung nehmen. Mhm. Und das finde ich eigentlich tatsächlich schon sehr, sehr viel.
Ja.
Wenn man dann nur mit einbezieht, dass auch Weinkarten auch laut Studien zu 90% vom Geschmack vom Sommelier oder von der Sommelier abhängt, finde ich das eigentlich wirklich ein Wahnsinn, dass der persönliche Geschmack von einer einzelnen Person so viel Einfluss hat, von was wir eigentlich da alle trinken, oder?
Also, absolut.
Oder wenn man das so sieht, du hast ja im Sortiment auch nur das, von dem du persönlich eigentlich auch überzeugt bist, oder?
Also, definitiv. Das finde ich auch extrem wichtig.
Ja.
Da habe ich natürlich als Kleiner, sage ich einmal, die Freiheit, das auch so zu machen. Weil, sage ich einmal, wenn ich jetzt für einen großen Weinhändler in Österreich arbeiten würde, im Angestelltenverhältnis, dann hätte ich diese persönliche Freiheit natürlich nicht mehr. Dann wäre ich ja natürlich quasi dazu verdonnert, auch viele Sachen verkaufen zu müssen, die ich vielleicht gar nicht leibend finde. Was nicht heißt, und das ist ein riesengroßer Unterschied, und da komme ich fast ein bisschen auf den Eingang zurück, was nicht heißt, dass das eine schlechte Qualität ist. Mhm. Da geht es dann wieder darum, schmeckt man nicht. Was ist Qualität in Relation zu schmeckt man nicht. Weil ich kann natürlich, und also wir in der Branche quasi, wir können Weine verkosten, wo wir zu dem Schluss kommen, das ist ausgezeichnet, aber es ist nicht mein Geschmack. Und das ist eben ein riesengroßer Unterschied, wo wir halt auch die Aufgabe haben, Privatkonsumenten solche Dinge ein bisschen zu erklären. Wir sprechen bei Wein immer aber in den meisten Fällen von einem, in der Industrie würde man sagen, erklärungsbedürftigen Produkt. Mhm. Also es sollte eigentlich eines sein. Es wird manchmal ein bisschen herabgesetzt, so quasi, nehmen wir halt den Blaufränkisch statt einen anderen, was ich schade finde. Mhm. Weil man hat sich aus irgendeinem Grund für den einen Blaufränkisch schon mal entschieden und gesagt, der ist leibend, den nehme ich. Und wenn man jetzt sagt als Gastronom, ich kaufe den anderen jetzt aber um 50 Cent günstiger ein, finde ich es halt einfach schade, weil man halt auch die Wertschätzung dem Produkt und dem Winzer gegenüber einfach verliert. Mhm. Oder vielleicht gar nicht gehabt hat. Und das ist mir schon wichtig, dass man halt, da steckt jede Menge Handwerk dahinter. Da sind Leute, Winzer, die Stunden und Tage und Wochen und Monate im Weingarten, im Keller arbeiten und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, ein gutes Produkt in die Flaschen zu bringen. Und ich glaube, da sollten wir halt alle ein bisschen von dieser Supermarkt minus 25% Mentalität versuchen, ein bisschen wegzukommen, auch wie bei Lebensmitteln.
Ja, das stimmt. Und weil wir gesagt haben, mit diesen Empfehlungen, was ich ehrlich sagen muss, was nicht so oft der Fall ist, wie du das am Anfang gesagt hast, dass du ins Restaurant gehst und sagst, hey, ich würde mich jetzt gern da von dir irgendwie überraschen lassen. Ich meine, es kommt natürlich auch auf Klientel drauf an, in was für ein Restaurant und so weiter. Aber ich muss das sagen, bei mir persönlich habe ich das jetzt nicht so oft gehabt, dass wer von Anfang an gesagt hat, lass mich überraschen. Was ich schon öfters gehabt habe, ist so eine leichte Einschränkung, dass man sagt, hey, ich hätte gern die und die Richtung, bitte bring mir was. Oder ich kann mir zwischen die zwei, drei entscheiden, sag mal du, was da irgendwie cool ist davon. Das ist schon sehr oft der Fall. Was so reine Überraschungssachen gibt es tatsächlich sehr, sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Außer in dem Bereich Wein, glasweise Begleitung. Da logischerweise lässt man sich komplett fallen, ohne klar, zu wissen, was es
ist. Das ist auch in Wahrheit das Spannendste im Restaurant. Ja. Also ich selber bin kein großer Fan von dicken Weinbibeln. Ich brauche keine Weinkarten in dem Sinn, im Restaurant. Ich finde es viel spannender, wenn es, weiß ich nicht, eine kleine Auswahl gibt oder eben eine Weinbegleitung gibt. Irgendwo eine Schiefertafel hängt mit diese Woche diese drei Weine oder irgend sowas. Mhm. Weil ich bin der Meinung, wenn das irgendwo gemacht wird in einem Restaurant oder in einem einfachen Gasthaus, dann beschäftigt sich irgendjemand damit. Wenn ich jetzt eine Karten aufsetze mit 47 Burgunder und 23 Bordeaux und ich glaube nicht, dass das die große Challenge ist, so eine Weinkarten aufzusetzen. Und dann hast du natürlich auch viele Kellerleichen.
Eher zu verkaufen ist die Challenge dann.
Ja. Und es geht schon ein bisschen auch darum, dass man halt das ganze Ding halt wirklich aktiv verkaufen muss. Wir sprechen beim Sommelier, das ist in Wahrheit ist das ein Vertriebsmitarbeiter.
Ja.
Der muss einfach gewisse Sachen versuchen, auch an den Mann zu bringen. Und ja, so muss man halt einfach ein bisschen, ich weiß schon, in der Gastronomie, es ist auch nicht immer die Zeit. Es gibt Personalmangel, es gibt die Probleme, gar nicht die Leute zu kriegen, die man gern haben würde und so weiter. Aber wohin muss man es trotzdem?
Das stimmt. Beim Thema Etiketten trinken. Ich finde, das ist mir gerade vorher so ein bisschen eingeschossen. Man redet immer vom Etikettentrinken eigentlich auch von den großen, bekannten, traditionellen und konservativen Namen eigentlich eher, oder? Mhm. Also wenn man an Etikettentrinken denkt, dann denkt man, weil wir dann nachher eben Rot Toskana da haben, denkt man an Dinanello oder denkt man vielleicht an Toskana, Ornellaia, Sassicaia, was auch immer. Aber ist nicht eigentlich auch so ein bisschen Etikettentrinken genau in die andere Richtung? Also ich sage jetzt einmal nur, Jacques Vélos oder keine Ahnung was für fette Burgunder, die jetzt aber vielleicht nicht Romani Conti hassen, aber vielleicht jetzt eher diese neumodernen Burgundernamen oder ich sage jetzt einmal, in Österreich wäre das vielleicht ein Kohlfock oder so. Ist es nicht dann auch schon wieder eigentlich ein Etiketten trinken, nur,
meinst, nur andere Etiketten? Ja, natürlich, ja.
Also eigentlich schon, oder?
Ja, stimmt, natürlich, absolut, ja. Wobei, das sind halt dann, manchmal ist es halt so, dass das halt dann kurzfristig gehypte Etiketten sind, wo man dann halt beobachten muss, ob dieses Etikett dann wieder bleibt.
Okay.
Weil, also dieses richtige Etikettentrinken sind eigentlich diese etablierten Betriebe für mich über Jahre, Jahrzehnte. Wenn jetzt, weiß ich nicht, in Österreich, wir haben vor Hannes Schuster,
ja.
Das sind etablierte Etiketten, oder Colvens, natürlich einer von den größten Winzer Österreichs auch. Da weiß man, da ist, glaube ich, einfach der Vorteil für den Konsumenten, dass er halt bei solchen Etiketten halt weiß, was er kriegt. Es gibt jetzt da jetzt nicht die großen Überraschungen. sondern man kennt irgendwann, so schmeckt das. Und das ist natürlich für den Konsumenten eine Sicherheit, klar. Bei diesen anderen Etiketten jetzt, wie du angesprochen hast, da ist ja dann, wie gesagt, das kann man dann vielleicht während der Zeit jetzt gar nicht so beurteilen, sondern das muss man dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren wieder sehen. Ist das jetzt dann schon eine Etikette? Auf der anderen Seite, wenn wir beim Etikett, bei dem Wort bleiben, gibt es natürlich auch so andere Themen, wo der Konsument drauf schaut. Es geht ja nicht nur um einen Namen, es geht ja zum Beispiel auch um so Sachen wie, da steht jetzt ein Alkoholgehalt drauf. Und du wirst es vielleicht auch schon manchmal festgestellt haben, du trinkst dann Wein, blind, und du versuchst den Alkohol irgendwo einzustufen. Und du kommst irgendwo zu, sagen wir jetzt einmal, 13 Alkohol. Und dann nachher, nach dem Öffnen, schaust du auf das Etikett und da steht 15,5 drauf. Und ich denke halt so, mir ist der Alkoholgehalt vom Wein, der da jetzt draufsteht, eigentlich ziemlich egal. Aber es geht mir eigentlich nur darum, ja, wie das Produkt, wie er in Produkt integriert ist. Ja. Ist das harmonisch, das Produkt? Passt das alles zusammen?
Ja.
Und das ist dann wieder das, wo wir dem privaten Konsumenten halt teilweise ein bisschen was sagen müssen und sagen, schau, ich schenke dir das jetzt einfach einmal ein. Wir stehen irgendwo in einer kleinen Gruppe zusammen, beim Musikverein zum Beispiel, wo ich dabei bin, mache ich das ganz gern. Da habe ich irgendwas mit, schenke das den Leuten ein und dann sage ich, und jetzt schätze mal, wie viel Alkohol hat der? Und da kommen dann genau solche Erlebnisse, dass man dem Konsumenten halt ein bisschen was beibringt und sagt, schau, das ist nur eine Zahl. Weil in Wahrheit geht es ja nicht darum, ob das jetzt 12 oder 14 oder 16 Alkohol hat.
Die vielleicht auch teilweise nicht stimmen mag, mögen vielleicht
auch genau, böse Zungen beteiligen. Genau, das auch noch. Aber so, jetzt schaut der Konsument auf das Etikett drauf und sieht 15,5. Und dann fallen so Worte wie, na, der ist schwer. Was heißt schwer? Hat schwer mit dem Alkoholgehalt zu tun? Oder was meinst du jetzt mit dem schwer? Ist es was Konzentriertes, wo vielleicht sogar die Frucht konzentriert ist und das schwer wirkt? Oder kommt dieses schwer durch den Ausbau, was auch immer? Aber der Konsument ist beeinflusst. Manchmal eben durch den Namen, durch die Rebsorte, durch den Alkoholgehalt, durch die Dinge, die halt am Etikett draufstehen.
Ja.
Darum finde ich es ja cool, immer wieder, und das ist ja bei uns im Job extrem wichtig, immer wieder Weine aus egal wo von der Welt immer wieder zu kosten und wenn es geht, halt vielleicht wirklich blind zu verkosten. Weil dieses blind verkosten halt einfach immer wieder die Hirnknospen anregt, den Gaumen anregt und du einfach viel konzentrierter und viel unvoreingenommener ans Thema herangehst.
Ich frage mich, ob dieses Beeinflussen, ich meine sicher bei vielen Sachen wahrscheinlich schon, aber ob das so negativ ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich schaue zum Beispiel trotzdem sehr, sehr gerne in die Weinkarten rein, teilweise auch rein Interesse halber, ohne dass ich wirklich jetzt aus der Weinkarten was bestelle. Aber ich tue mir persönlich als Konsument jetzt, also gar nicht als Sommelier, sondern als Konsument leichter, wenn ich lese, Toskana, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, oder sagen wir mal, Chianti Classico. Wenn ich das lese, kann ich mir vorstellen, was ich vielleicht kriegen will, so um einen Dreh, also ich sage mal so 80% geschmacklich,
ja.
Und kann dann sagen, okay, finde ich cool. Also ich zum Beispiel trinke wahnsinnig gern säurebetonte Weine und da konnte ich natürlich auch ein Sommelier fragen, aber ich bin eher manchmal so eine Person, die sagt, hey, ich bestelle jetzt ein Chablis, ich bestelle vielleicht jetzt einen Spitzer Graben irgendwas, wenn es Österreich sein muss oder was auch immer, ja. Oder vielleicht irgendwie Furmint aus einem speziellen kühlen, ja, egal. Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn das so ein bisschen selbstredend ist. Muss nicht vielleicht jetzt dann
sicher
einfach sein und jeder Chianti Classico muss gleich schmecken oder so, aber vielleicht, dass es so ein bisschen Philosophie, Stilistik oder so irgendwie erkennbar ist, oder?
Unbedingt.
Und deswegen sind wir wieder bei dem Thema, wo wir eigentlich so eingestiegen sind
mit dieser Wobei Gebiete, ich da eben oder? Eher, ja, da sind wir uns dann eh wieder einig, da sind wir dann eher wieder bei der Region.
Genau,
ja. Also eine Region sollte ein gewisses Geschmacksprofil transportieren.
Ungefähr.
Ungefähr, genau, genau. Ungefähr. Ja. Und da drin gibt es dann eh wieder unterschiedliche Ausprägungen.
Oder
und,
Ausreißer oder keine
Ausreißer,
Ahnung,
wie ja. auch immer, ja.
ja.
Aber das sollte schon, und ist sich jetzt nicht so, sage ich mal, vom Gesetzlichen her so strikt, sondern eher so geschmacklich einfach, oberflächlich ist das falsche Wort, sondern
ja.
so ein gewisses Geschmacksprofil erwarte man einfach, so sollte eben, wie du gesagt hast, Chianti ungefähr schmecken.
Ja.
Und das finde ich leibend, wenn das eine Region schafft.
Ja, das stimmt.
Und ja, und das schaffen halt nicht alle Regionen. Mhm. Manche Regionen werden das wahrscheinlich nie schaffen, weil es halt dann am Ende des Tages dann wieder um die Konzentration von Qualität geht. Und in guten Regionen hast du halt meistens auf einer relativ kleinen Anbaufläche viel Qualität gebündelt. Und diese gebündelte Qualität macht eine Region stark. Wie im Fußball.
Ja.
gute Spieler machen eine gute Mannschaft.
Ja. Ja, stimmt.
Bei der Musik, bei uns ist es auch so. Du kannst ein riesengroßes Orchester sein, wennst, und wir sind bei uns in der Bauernkapelle St. Georgen 70 aktive Musiker. Wenn von den 70 nur 5 gut sind, wird es zu wenig sein.
Ja. Und da kann auch jeder unterschiedlich gut sein. Also jetzt nicht absolut. Falsch verstehen.
Jeder bringt andere Stärken ein.
Es muss nicht jeder Chianti Classico gleich schmecken.
Ja.
Aber wenn die alle in eine ähnliche Stilistik und ähnlich gut spielen, dann macht es gut. Ja, da gebe ich dir recht. Gutes Stichwort, weil vielleicht zu dem die Probeschluckfragen, dass wir da den Toskana-Wein, was du da mitgebracht hast, vielleicht mal probieren. Ist jetzt in dem Fall kein Chianti Classico, wie wir vorher gesprochen haben, sondern ein Toskana Sangiovese 2017. Ich bin ja insgeheim, also ich bin ja eigentlich ein ganz geheimer Toskana-Fan. Also ich war weinreisemäßig vor einigen Jahren in Toskana oder allgemein Italien-Fan, aber Toskana speziell, und finde es auch weintechnisch total interessant. Ja. Vielleicht für viel Fahrt, was vielleicht eher diese moderneren Weintrinker sind, aber ich finde es wirklich, wirklich spannend.
Na, dann bin ich gespannt, was du zu dem sagst.
Sehr cool.
Das ist halt ein relativ kleines Weingut, die haben ungefähr 2 Hektar und machen genau 2 Weine.
Okay.
Das ist einmal der, das ist Costa del Pievano, mit ungefähr 5000 Flaschen. Und dann haben sie noch Amitato, das ist nochmal eine Spur drüber, von der Qualität, wo wir von 1000 Flaschen reden.
Okay.
That's it.
Wo lernst du die Weingüter kennen, die so ein bisschen weg vom Mainstream oder die so kleiner sind?
Basiert meistens auf kleineren Messen irgendwo.
Okay.
Und ich mache es einfach dann irrsinnig gern, dass ich eben so durchspaziere und mir dann so Sachen aussuche, die ich noch nie gesehen oder gehört oder sonst irgendwas habe. Und ja, je nachdem, wie die Sachen sind, beschäftige ich mich halt dann weiter damit oder nicht.
Mhm.
Sind sehr oft, und die beiden Weingüter, was wir da jetzt haben, sind beide Bio. Also es sind sehr viele von meine Winzer sind Bio oder biodynamisch. Ist jetzt nicht weil ich jetzt unbedingt der große Bio-Philosoph bin oder sonst irgendwas, aber ich finde es cool, wenn es ein Weingut schafft, Bio zu sein und am Ende des Tages und ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine damit, nicht Bio zu schmecken.
Okay, ja.
Das ist vielleicht ein bisschen eine plakative Aussage jetzt.
Haben wir schon mal gehabt, ja,
im Podcast. Ich mag, wenn das eigentlich konventionell schmeckt,
okay,
ohne irgendwas jetzt werten zu wollen, aber ich finde, es hat einfach, also ich habe einfach früher oft Sachen verkostet, die Bio waren, die wahrscheinlich nicht aus dem Grund, weil sie Bio sind, aber mir einfach nicht taugt haben. Nicht
also sozusagen haben. Bio, aber dann nicht in diese Richtung, dass sie dann Bio, Natural, Orange, nicht gefiltert, kein Schwefel,
genau.
Alles haben müssen.
Genau, genau.
Von dem ganzen Programm.
Genau.
Okay.
Ja. Ich finde es halt einfach umwelttechnisch super,
ja.
wenn man jetzt nicht mit die absolut konventionellen Keulen, die es noch gibt, ich meine, es gibt eh viele Sachen ja eh nicht mehr, aber gibt trotzdem immer noch genug, gerade im Weingarten. Und ich finde halt, wenn man es mit Bio schafft, solche Qualitäten zu produzieren, ist halt einfach ein Baustein, der extrem wichtig ist. Gerade wenn man ein bisschen in die Zukunft schauen, wo wir da momentan so generell hinsteuern in der Welt.
Ja.
Ich finde es einfach, dass jeder kleine Baustein wichtig ist.
Ja, das stimmt. Ja, und eine coole Meinung. Ich finde deswegen Toskana so richtig cool, weil die das schaffen, richtig super ausgereifte Frucht zu haben. Mhm. Also ich finde, das hat in der Nase und auch am Gaumen so eine reife Frucht. Also das ist so ein richtiger reife Zwetschgen, ein richtiger reife, egal was jetzt, eine dunkle Frucht. Und trotzdem gut integriert und nicht überreif und üppig zu wirken.
Genau an dem Grad, nicht in dieses Marmeladige eine zu fallen, sondern es ist immer noch präzise und klar. Es ist nicht so üppig.
Das stimmt. Italien hat, finde ich, immer eine gewisse Säure mit dabei.
Klar, die ist immer präsent.
Ja. Und im Vergleich zu vielen anderen Gebieten, Wien, schaffen sie es auch, dass das Holz so integriert ist, dass es trotzdem nach Wein schmeckt und nicht nach Holz.
Ja, ja, ja.
Und nicht mit Aromen überfüllt, sondern ja, einfach integriert. Also ich finde das gar nicht immer spannend. Also sehr guter Vertreter, muss ich sagen, von der Region. Ist auch, finde ich, geschmacklich, das haben wir wieder bei dem, wenn ich Toskana bestelle und das trinke, würde ich sagen, das ist für mich typisch.
Oder, absolut.
Also das ist geschmacklich das, was ich mir erwartet habe, wenn ich Toskana bestelle.
Ja.
Ohne das vielleicht würden das manche jetzt wirklich als, ich meine, modern würde man das als negativ eher bezeichnen, oder viele würden es als, oder manche zumindest als negativ bezeichnen, aber ich finde das positiv, weil ich habe mir ja aus einem Grund Toskana jetzt bestellt. Außer du würdest mir jetzt speziell was
absolut
empfehlen.
Ja,
ja. Ja. Richtig.
Na, und der bleibt cool da rein. Vom Grip her, bleibt ziemlich schön hängen, ziemlich lang. Und dieses Fruchtbetonte ist eigentlich, finde ich, bei dem Wein extrem cool.
Ja, genau, ja. Trotzdem diesen Holzeinsatz zum haben für die Lagerung, für die Reife, alles drum und dran und eben, ja, nicht über.
Hast du den Alkoholgehalt jetzt angeschaut?
Nein, ich habe gar nichts angeschaut. Ich habe jetzt die Frage, wie viel Alkohol das hat, so wie vorher. Boah.
Und ich behaupte einmal, dass man blind nicht auf den kommen wird.
Ich meine, wenn ich normalerweise an Toskana denke, vor allem jetzt heutzutage, ist normalerweise am Etikett Toskana nicht unter 13, 5, 14. Also ich sage einmal, wenn man normalerweise an Toskana denkt, muss man mit dem eigentlich schon rechnen. Wenn du so überrascht wirkst, ist wahrscheinlich 14, 5.
15.
15 sogar, okay.
Und das finde ich dann wieder sehr harmonisch, wenn man das nicht einmal ansatzweise rausschmeckt.
Ja.
Das schmeckt nicht wie 15. Das schmeckt eigentlich das, was du vorher so gesagt hast, du rechnest jetzt mit 13,5.
Ja.
Ungefähr. Weil er halt nicht raussticht. Und immer wenn irgendwas raussticht, wäre ich, ja, das taugt mir einfach nicht. Also kann natürlich was rausstecken, wenn irgendwas extrem positiv ist, kann das schon außerstechen. Aber sonst bin ich eigentlich schon ein Fan von harmonischen, ausgewogenen Weinen.
Mhm.
Wo einfach eben Nase, Mund, Abgang, das sollte ein harmonisches Bild ergeben.
Mhm. Ja, absolut. Na, finde ich echt spannend. Also wir haben ja, ich habe ja schon ein paar mehr Sachen von dir probiert und ich muss echt sagen, dass das Sortiment echt interessant ist. Vor allem auch, egal ob das jetzt privat ist, der was einmal was Neues probieren will oder als Sommelier. Wir haben schon gesagt, Weinkarten technisch, ich finde es immer wichtig, so eine Mischung zu haben zwischen Bekannten und Hidden Treasures und alles drum und dran. Und da finde ich, kann man das nicht einfach nur mit einem Händler abspielen, sondern so das, wie du sagst, so als Add-on, das zum Sägen und ein paar Produkte einzuspielen, finde ich wahnsinnig cool. Vor allem glasweise und weinbegleitungstechnisch, weil da lässt sich der Gast darauf ein.
Absolut.
Finde ich voll spannend. Wenn wer interessiert ist, auch diesen coolen Toskana-Wein Sangiovese zum Probieren, wo wird man den kriegen?
Ja, also meine Kontaktdaten findet ihr auf www.rinhofer.wine und einfach unkompliziert. Schreibt es mir an, ruft es mir an. Es ist keine Berührungsängste.
Sehr cool. Erforderlich. Sehr cool. Aber die Probeschluckfragen müssen wir vorher noch klären, bevor dass wir die Folge dann beenden. Es ist ja die allseits bekannte Frage, wie es in 50 Jahren ausschaut bei dem Thema. Also was glaubst du, trinken wir so in 50 Jahren, trinken wir mehr wieder diese Etiketten, Mainstream-Sachen oder sind wir so ein bisschen offener und lassen sie auf mehr Sachen ein?
Also ich glaube, dass auch in 50 Jahren am Ende die bekannten großen Regionen sie durchsetzt oder immer noch da sein werden. Das kann natürlich sein, gerade durch Klimaverschiebungen, kann natürlich sein, dass manche neue Region vielleicht dann zu diesen großen dazugehört. Weiß ich nicht, was mit Skandinavien passieren wird, England, wenn wir von Schaumwein sprechen, Süden von England. Vielleicht Regionen in der neuen Welt, sie einfach über die Jahre oder Jahrzehnte dazugesellen werden. Aber ich glaube, dass sie von der generellen Haltung her werden immer noch die bekannten Regionen. Und ich glaube schon, dass gerade wenn man Champagne, Bordeaux, Burgund, die wird es weitergeben. Piemont, Toskana.
Hoffentlich.
Absolut. Österreich wird sicher generell als Stellenwert international noch an Bedeutung dazugewinnen. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Mit welche Regionen das aus Österreich sein werden. Ich sage mal, Wachau wird sicher dabei sein, ist jetzt schon im Burgenland. Die Regionen entwickeln sich auch alle prächtig. Da gibt es ja aktuell Überlegungen, irgendwie ein Burgenland-DRC vielleicht einzuführen, was wahrscheinlich für die ganze Region in der generellen Vermarktung sicher Vorteile bringen könnte. Bei so groß ist das Burgenland dann auch wieder nicht. Aber in der Weinwelt natürlich wichtig, mittlerweile. Oder immer schon eigentlich. Also da hoffe ich als Patriot natürlich, dass wir uns weiter wichtig machen werden in der Weinwelt da Österreich. Und sonst ist es natürlich ein bisschen in die Glaskugel schauen. 50 Jahre ist ein langer. ist natürlich auch spannend, wie sie die ganze weltpolitische Lage entwickeln wird. Welche Handelskriege da vielleicht auch mitspielen. Das wissen wir jetzt momentan in dieser politisch schwierigen Situation momentan nicht. Aber ja. Ich glaube, dass sie die großen Regionen durchsetzen werden wieder.
Ja, das stimmt. Ich meine, Österreich, glaube ich, kann so wirklich nie die große Region werden. Ich meine, wir sind, glaube ich, von der Hektarfläche einfach zu klein. Ja. Aber einfach diese, vielleicht ist Österreich international vielleicht einfach immer gesehen, auch dieses Hidden Treasure, ja, vielleicht. Aber dann Treasure sind wir zumindest, also wir sind gut.
Ja.
Das ist zumindest so. Ja, voll. Immer diese Glaskugelfrage. Aber ich finde es sehr spannend, weil jeder so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das hat. Und wenn du noch zum Abschluss eine Frage mitgebracht hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Meine Frage an dich wäre, was ist das, was die bei einem Wein, den du bis jetzt noch nicht gekannt hast, quasi wirklich, also was dich denn wirklich abholen lässt? Was ist irgendwas, wo du sagst, okay, wenn er das hat, dann ist das extrem spannend oder extrem leibend.
Geschmacklich und, oder
ja, egal? Ja, geschmacklich.
Oh, geschmacklich.
Okay. Und, und eine zweite Frage hätte ich noch. Wenn du Wein, den du bis jetzt noch nicht kennt hast, verkostest, bist du eher der erste Eindruck oder gibst du diesem Wein einen gewissen Zeitraum beim Verkosten? Also wie wichtig ist für die Entwicklung im Glas vielleicht über Minuten, Stunden, Tage?
Ja, ja, also zur ersten Frage, was fällt mir geschmacklich ab? Ich mag das und eigentlich, vielleicht beantwortet das so ein bisschen auch die zweite, indirekt, ungewollt. Ich finde es extremst wichtig, wenn mir ein Wein nicht mehr loslässt, geschmacklich. Ich finde, er darf nicht, das ist meine persönliche Einschätzung, nicht gleich alles sagen, was er hat. Das ist ähnlich, das haben wir schon ein paar Mal gehabt im Podcast, ähnlich wie bei Menschen, finde ich persönlich. Wenn einfach eine Person so spannend ist, oder dem in dem Sinn dann ein Wein so spannend ist, dass er immer wieder was Neues von sich sagt. Das heißt nicht, dass der so jedes Mal sich so anders verhält oder jedes Mal anders schmeckt, sondern diese Reise im Glas muss einfach spannend sein. Also ich will nicht einriechen und es ist schon alles da.
Ja.
Sondern dieses Komplexe, das kann sie nacheinander sagen.
Ja, also so Primärfrucht allein ist wenig.
Ist für mich zu wenig, ja. Und ich finde es auch spannend, wenn, ich meine, letztens zum Beispiel einen sehr bekannten österreichischen Sekt getrunken, von der Ebner Ebenauer, und das war so ein Thema, wo der Sommelier gesagt hat, hey, soll man es belüften, dann würde er sein optimales Ding, sein Potenzial gleich sagen. Und ich habe gesagt, nein, ich will das gar nicht. Ich will, mach auf, schenk ein und ich will wissen, wie sich der verändert.
Er kommt da nicht.
Genau, und ich will lieber zwei Gläser trinken, wo er gerade aufwärts geht, und dann zwei Gläser trinken, wie er on the peak ist, und das war's, als wie zwei Gläser trinken, wo er on the peak ist, und eine, wo er schon ein bisschen zu viel Luft kriegt, und dann eins, wo es eigentlich schon die Kohlensäure oder was nicht mehr so leibend ist. Dasselbe bei der Reife, ja, also egal, ob das jung ist, da trinke ich lieber einen, wo er aufwärts ist, ein Wein, als wie einer, der war schon wirklich so. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht das Einzige, ich finde die Ausgewogenheit und Säure sehr wichtig, aber das ist mir letztens wieder eingefallen, dass mir das sehr wichtig ist, habe ich letztens erst wieder gehabt. Und das beschreibt, glaube ich, also ein bisschen auch die zweite Frage oder die Antwort der zweiten Frage. Wie war genau die zweite noch?
Wie viel Zeit du
ja, genau.
dem gibst, ne? Also ja. quasi, ob der eben da gleich da sein muss oder.
Ja, ja. Genau, es beschreibt aber eigentlich das eh ziemlich gut, weil ich finde, dass sehr viele Weine im Probeschluck sehr gut sind. Aber erst dieses Gedanken machen über den Wein, dann gegenverkosten. Ich habe tatsächlich schon so viele Weine auch im Podcast oder so probiert, wo ich gesagt habe, wow, ist der gut. Und dann sitze ich bei zum Beispiel einer Sektverkostung, wo ich mehrere Sekte nebeneinander verkoste und mir dann denke, okay, der ist eh sehr gut, aber dass ich den so gehypt habe, oder, also, da habe ich dann nicht mehr verstanden.
Ja.
Und ich finde, um einen Wein allgemein als sehr gut zu befinden oder wirklich als hervorragend zu befinden, das dauert einfach und den musst du eigentlich öfters geben wie einmal probieren.
Ich finde es nämlich sehr schade, dass egal jetzt vom privaten Konsumenten bis zum Sommelier offen, sehr oft sehr schnell geurteilt wird.
Ja.
Meistens auch in dieser Kombination, wo wir wieder zum Anfang von der Serie zurückkommen, mit dem schmeckt man oder schmeckt man nicht.
Ja.
Also die Leute haben sehr stark mittlerweile das Bedürfnis, teilweise auch ohne viel wirklich schon in ihrem Leben verkostet zu haben, glauben, schnell sagen zu müssen, das ist gut oder nicht gut.
Oder nicht gut.
Ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen einen einfacheren Zugang dazu manchmal braucht, weil man muss nicht das Produkt immer gleich bewerten.
Ja.
Also Bewertung ist nämlich so wie im alten Rom, Daumen hoch, Daumen runter, vielleicht dann wir noch seitlich, wenn wir uns noch nicht ganz sicher sind. Und das ist manchmal schade, weil man den Sachen einfach vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit geben sollte, vielleicht ein bisschen mehr in den Kontext stellen sollte und vergleichen sollte mit anderen Sachen, als wir zu diesem einen Wein in dem Moment jetzt gleich mal sagen zu müssen, wow, der ist cool, der ist leibend oder irgend sowas, oder eben auch das Negative, was ist das für ein Geschloder?
So auf ja, Art, ne? Aber ich glaube, dass das auch schon sehr viel selbst gemacht ist, aber ich glaube, dass wenn man jetzt mit Händler, mit oder mit Weingüter oder auch mit Private, wenn man irgend mit wem redet über Wein und der so euphorisch ist, dann fragt der die, wie findest du das? Und das habe ich ganz oft gehabt, wo mich wer gefragt, wo mir wer was eingeschenkt hat, und? Was sagst? Und ich sage, naja, also das ist halt dann wirklich das Schwierige. Nein, es ist halt wirklich schwierig. Ja. Ich meine, was willst du hören? Willst du sagen, willst du hören, gut oder nicht gut? Und ich habe mir aufgehört, das zu sagen. Ich sage, ich finde den so und so. Also gar nicht von der Bewertung, sondern
in das Beschreibende zu gehen.
In das Beschreibende zu gehen, ja. Aber das weiß die Person ja, dass es eine gut knackige Säure hat, dass es mineralisch schmeckt oder keine Ahnung, was auch immer. Das weiß die Person. Also ich finde da ehrlich gesagt teilweise nicht zu fragen, wie er ist, sondern vielleicht dieses Gesamterlebnis dann am Ende zu fragen, finde ich viel wichtiger. Hey, was sagst du jetzt da, nachdem du die ganze Palette gekostet hast, was sagst du zu meiner Philosophie oder schmeckt dir das, was du da probierst? Eher das, als wie auf das reine einzelne Produkt.
Ich habe es im vorigen Jahr bei Verkostungen, wo ich ausgeschenkt habe, sehr oft so gemacht, dass ich zu den Leuten gesagt habe, wisst ihr was, jetzt geht's nochmal eine Runde, schaut euch die anderen Weingüter auch noch alle an und mich jetzt urgefreien, wenn es später einfach nochmal vorbeikommt und mir dann so einen Gesamteindruck gibt über alles, was ihr heute so gekostet habt.
Ja.
Weil dann kannst du es viel besser in Relation stellen. Du kannst jetzt sagen, wow, da hinten war ein Weingut aus Serbien, das war urspannend, leibend, und bei dir habe ich den Sekt getrunken, der hat mir viel getaugt, weil er so, keine Ahnung, so hefig war oder was auch immer.
Ja.
Und eben dann auch eben mehr auf diese Beschreibungen und weniger auf dieses ständige
der war gut und
Vergleichen war schlecht, ja. Oder Punkte. Ich meine, Punkte sind natürlich in der Weinwirtschaft und Auszeichnungen, klar braucht man das. Man muss ja als Weingut auch am Ende des Tages nachher wissen, wo stehe ich qualitativ. Und das sagt natürlich was über die Qualität aus. Aber gerade beim Konsumenten, wir reden von Genussprodukt, ne? Also der Genuss und das Erlebnis sollte einfach im Vordergrund stehen und ein bisschen weg von diesem ständig zu denken und wie viele Punkte hätte er jetzt. Oder?
Ja, absolut. Das stimmt. Ja, was mir auf jeden Fall geschmeckt hat, waren die zwei Weine, wenn wir schon beim Thema sind, und auch die Folge heute. Also ein sehr spannendes Thema und auch, wie ich schon gesagt habe, sehr spannendes Sortiment, sehr coole Sachen, was du hast. Und habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du die Zeit genommen hast, da ein bisschen zu philosophieren. Und ja, also wer mehr interessiert ist, bitte probiert's eine, lasst euch ein, ja, auf das Ganze. Und ja, danke, dass du da warst.
Ich sag danke, hat mich sehr gefreut, war sehr cool.
Sehr cool. Ja, dann, und wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche, dann mit einem ganz anderen Thema. Bin schon gespannt, was du sagst. Und ja, bis dahin dann, ciao, servus. Okay.